Was für eine Nacht das doch war. Eine Nacht und ein Abend der ganz besonderen Art. Die so besonders ist, mit so einem besonderen Akt, den Jesus selbst einleitet und sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, dass wir denn heute, 2000 Jahre später, immer noch vollziehen. Und immer wieder zurückkehren in diese Nacht hinein, in diesen Abend. Ein Abend und eine Nacht gesäumt von Verrat und von Verleugnung. Und zwar von den Menschen, die ihm am nächsten standen. Eine Nacht, die für ihn und für seine Jünger und für die ganze Welt die besonderste Nacht überhaupt sein sollte. Und anstatt, dass er nur die Anfeindungen von außerhalb erlebt und einen geschützten Rahmen innerhalb seiner Gemeinschaft, seine Jünger erlebt, inszeniert einer dieser Jünger das ganze Chaos und leitet es ein. Der Verrat an seinem Meister, an Jesus Christus selbst. Interessanterweise spricht Jesus dann davon und die Bibel, dass das zur Verherrlichung Gottes und zur Verherrlichung Jesu geführt hat. Nichtsdestotrotz bleibt zuerst, ist zuerst der Verrat im Vordergrund. Wir feiern heute Abendmahl, um an uns wirken zu lassen und um Ja zu sagen unserem Herrn und Meister, dem wir nachfolgen, dass wir ihm eben nachfolgen, dass wir das Gleiche tun und dieselbe Haltung einnehmen wollen, die Jesus auch eingehalten hat, dass wir dienend vor unserem Nächsten stehen wollen und dienend vor Gott stehen wollen. Und wir feiern dieses Abendmahl und leiten es auch ein mit der Fußwaschung und wir werden nachher den klassischen Text hören zur Einladung zur Fußwaschung aus Johannes 13. Und jeder, der von euch eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, heute die Bibel zur Hand zu nehmen, aufzuschlagen, eben diesen Kapitel Johannes 13. Denn der Text zur Fußwaschung, der endet nachher mit Vers 17. Und genau da, wo er endet, da möchte ich einsteigen, um mit euch zusammen uns auf den Weg zu begeben und noch einmal gemeinsam zu reflektieren, was ist da eigentlich passiert? Was passierte, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße wusch? Johannes Evangelium, Kapitel 13 und dort ab Vers 18. Und ich lese den Text aus der Elberfelder Übersetzung. Da steht, Jesus spricht, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, Zitat, der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, da wurde er im Geist erschüttert. Und dann bezeugte er und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der wird mich überliefern. Und die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust von Jesus. Diesem nun winkte Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Und Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, dem Simon, Sohn dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu es schnell. keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich es auch euch. Doch ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich möchte euch einladen, nicht nur rhetorisch mal kurz darüber nachzudenken, dass wir uns einmal kurz diesem Gedanken widmen, wenn wir über Judas nachdenken. Uns die Frage zu stellen, warum hat er das getan? Warum eigentlich hat Judas Jesus verraten? Wir sprechen hier von einem seiner engsten Vertrauten. Von einem, der mit ihm die letzten Jahre mitgelebt hat, wie alle anderen Jünger auch. Was bewegte ihn? Welchen Grund hatte er, um an diesem Ort, an dieser Stelle die Entscheidung für sich zu treffen, ich werde ihn verraten? Oftmals denken wir, oder eigentlich denken wir nie darüber nach. Wir wissen immer nur, Judas ist eben der Verräter. Und Judas ist der Name allein schon ist so stigmatisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Name nicht negativ stigmatisiert. Natürlich ist Judas ab und zu mal negativ aufgefallen. Aber bis dahin war er einfach nur ein Jünger Jesu. Und ich möchte kurz von euch wissen, ich werde jetzt das Mikro in die Hand nehmen und einmal kurz durchlaufen, weil ich mir die Frage bei der Ausarbeitung der Predigt auch gestellt habe, warum eigentlich hat Judas Jesus verraten? Wir wissen natürlich den Grund nicht. Es sind Vermutungen, die wir jetzt anstellen. Aber was denkt ihr? Was ist eure Vermutung? Warum hat er ihn verraten? Wenn ihr einen Gedanken habt, egal was es für ein Gedanke ist, er kann nicht richtig und auch nicht falsch sein, hebt kurz die Hand, damit ich sehe, wer sich meldet. Da hinten am Ende.
So eine kleine Impulse. Ich glaube, das war die Liebe zu Geld, weil er hat sich aus diesem Grund einfach wegen des Geldes, ne? Er wollte sich bereichen.
Also diese Theorie gibt es tatsächlich, die manche wirklich zugrunde legen, aufgrund dessen, weil er Kassenwart war und auch damals, als Jesus gesalbt wurde mit dem Öl, er sagte, warum sollte man das Geld nicht für was Besseres verwenden? Also Geld war schon für ihn hoher Stellenwert.
Ich glaube, dass er enttäuscht war. Er hatte eine andere Vorstellung, was Jesus machen sollte. Jesus sollte wirklich König werden. Er sollte die Israeliten befreien. Und das hat er nicht gemacht.
Alles zusammen ist richtig, aber der Satan ist ja auch in Iskariot gefahren. Und ich denke mal, das hat auch was damit zu tun.
Hier und dann dahin. Es kann auch sein, er wollte der Sache einfach ein bisschen nachhelfen. Jesus sollte endlich zeigen, welche Macht er hat. Und er wollte das ein bisschen beschleunigen.
Ja, auch diese Theorie gibt es tatsächlich in den verschiedenen Kommentaren, dass er an die Macht Gottes geglaubt hat, an die Macht, die Jesus hat. Und er da ein Stück weit das beschleunigen wollte. Wir hatten hier dich, ne? Du warst es.
Also ich kann mir vorstellen, dass in Klammern gesetzt falsch verstandene Liebe zu Jesu war, die Judas getrieben hat, das zu tun. Es wurde schon gesagt, er wollte ihm auf die Sprünge helfen, aber ich denke, ja, aus Liebe hat er das gemacht, so wie er Liebe verstanden hat.
fällt mir gerade schwer, das zu verstehen. Er hat aus Liebe Jesus verraten?
Ja. Okay. Er wollte ihm zu dem verhelfen, wie seine Vorstellung war, aber aus seiner Position, was er unter Liebe verstanden hat.
Dankeschön.
Also wenn wir den Vers 27 angucken, dann war das Gehorsam. Da sagte Jesus zu Judas, tu das, was du vorhast, bald.
Okay, Judas war gehorsam. Gut.
Ich denke, da wiederholt sich das, was im Paradies war, im Garten Eden. Und genauso hat Judas eben auch Jesus verraten. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Ich denke.
Der fand tatsächlich in dem Moment statt und hatte auch einen seiner Höhepunkte erlangt. Aber wer hätte es gedacht, dass es einer seiner Jünger sein wird, die dem Ganzen noch nachhelfen. Ich habe mich gefragt, mit welcher Haltung er Jesus gegenüberstand in all der Zeit. Es sind nur Fragen, die ich aufstelle, Antworten werden wir erst irgendwann mal bekommen. War er jemals Jesus hingegeben? Oder hat er sich tatsächlich nie wirklich auf Jesus eingelassen? In all der Zeit? Oder kippte er zum Ende der Zeit hin? Wusste Jesus oder spürte Jesus, wie es um ihn steht, schon im Vorfeld? Wenn wir davon ausgehen, dass Judas schon seit längerem oder vielleicht gar nie wirklich sich verbunden hat mit Jesus. Für mich, und es ist nur meine Theorie, steht fest, dass Judas Jesus nicht geliebt hat. Denn hätte er ihn geliebt, wäre kein Platz gewesen für den Teufel in seinem Herzen. Und ich glaube auch, dass Judas Jesu Herrlichkeit eben nicht sah, sondern eher seine Niederlage. Denn wo ist da eine Herrlichkeit, wenn schon alle auf dem Weg sind, ihn zu suchen und ihn zu töten? Und jetzt möchte ich die Perspektive wechseln in dieses gleiche Geschehen hinein, die Perspektive von Judas hin zu Jesus. Und zwar wie Jesus eben mit dieser Situation umgegangen ist. Bis zu dem Zeitpunkt, bevor der Heilige Geist ihm gesagt hat, dass es Judas sein wird und er erschüttert war, bis zu dem Zeitpunkt wusste er anscheinend, so gibt uns der Bericht das wieder, dass jemand ihn aus seinem engsten Kreis verraten wird, aber es war noch nicht klar, wer es sein wird. Er wusste auch, dass Petrus ihn verleugnen wird. Derjenige, der noch so groß davon sprach, dass er immer zu seiner Seite stehen wird. Dass er der Letzte ist, der fallen wird. Was ich so bemerkenswert finde, ist, dass Jesus trotz dieses Wissens sich aufmacht und das Abendmahl einleitet mit der Fußwaschung und jedem Einzelnen von ihnen die Füße wäscht. Dass er das nicht zum Thema macht im Vorfeld, sondern er allen die gleiche Menge an Liebe zuteil werden lässt. Er gibt ihnen ein Zeichen der Bereitschaft zum Dienen und zeigt ihnen damit, was wahre Größe ist. Die wahre Größe, wie wir Jesus nachfolgen. Und dann steht in Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Hier ist der Zeitpunkt, in dem der Heilige Geist seinen Knechten, seinem Jesus selbst offenbart, dass Judas ihn verraten wird. Und in dem Moment ist er, so heißt es noch einmal, erschüttert davon. Erschüttert, weil er jetzt ein Gesicht vor Augen hat, weil es jetzt tatsächlich offenbar wird und sicher, nochmal sichergestellt wurde vom Heiligen Geist selbst und diese Person auch beim Namen genannt wurde. Und er sitzt da und er liegt da in diesem Kreis, seine Jünger, und jetzt, wo er diesen Namen in seinem Kopf sprechen hört und oder ihm gesagt bekommt, da schaut er Judas an. So stelle ich mir das vor. Und er schaut ihm in die Augen und ist erschüttert darüber, dass das tatsächlich Judas ist, auch wenn er vielleicht es im Vorfeld auch vielleicht geahnt hat oder auch nicht vermutet hat. Natürlich ist er erschüttert darüber. Denn auch wenn das zur Verherrlichung führt, zu Jesu Verherrlichung, auch wenn das in den Plan Gottes schon eingestrickt und eingenäht ist, eingeplant ist, schmerzt dieser Verrat doch gewaltig. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht einfach seine Stimme erhebt und sagt, Judas, tu, was du tun musst. Oder ihn darauf anspricht und ihn damit konfrontiert. Oder ihn aus dem Kreis verweist. Sondern er sagt den Jüngern, dass einer ihn verraten, überliefern wird. Aber er sagt es ihnen nicht, damit er das zum Thema macht, sondern er sagt das den Jüngern, damit die Jünger wissen, wenn es passiert, dass Jesus es wusste. Und dass sie sehen, wie Jesus mit diesem zeitnahen, baldigen Verrat umgeht. Er spricht davon, dass einer von ihnen ihn verraten wird und begegnet diesen Moment und diese Situation mit Liebe. Weil er genau so weitermacht in seinem Plan wie zuvor. Verse 22 bis 25 noch einmal. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, man geht davon aus, dass es Johannes selbst ist, der jüngste von allen, dieser lag zu Tisch an Jesu Brust. Diesen nun winkte Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Man kann davon ausgehen, dass dieser Jünger, den Jesus so sehr liebte, eben Johannes selbst ist, der das Evangelium schreibt und zu diesem Zeitpunkt noch junge 13, 14 Jahre alt gewesen ist. Deswegen ist es dann wesentlich naheliegender, wieso er an Jesu Brust liegt, als wie so ein erwachsener Mann. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Aber was hier passiert ist, dass Petrus eben derjenige ist, der sagt und diesen Johannes zu sich ruft und sagt, frag mal den Jesus, wer das denn ist. Und Jesus antwortet und sagt dann in Vers 26, Jesus antwortet, der ist es, für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Aber dies sagte er eben nur dem Jünger an der Brust, nicht allen anderen. Er offenbart den Namen nicht und schützt damit den Judas. Er schützt ihn, obwohl er eigentlich gar keinen Schutz verdient hat. Aber das ist seine Art, mit Dingen umzugehen. Er will ihn nicht bloßstellen. Er hat keinen Grund, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Und da halte ich in diesen Momenten kurz inne, wenn ich sowas lese und darüber nachdenke und frage mich, wie gehe ich eigentlich mit meinen Mitmenschen um? Von denen ich weiß, dass sie etwas Böses oder Schlechtes getan haben. Wie gehe ich mit meinen Geschwistern innerhalb meiner Gemeinde um, von denen ich weiß, dass sie etwas Böses oder Schlechtes getan haben? Von denen ich etwas gehört habe, dass sie etwas getan haben? Habe ich die Größe und die Liebe in mir, diesen Menschen trotzdem zu schützen? Natürlich ihn zu konfrontieren damit, unter vier Augen, ihn darauf anzusprechen, weil ich ihn liebe, weil ich ihn auf einen besseren Weg führen möchte. Oder werde ich derjenige sein, der diesen Namen laut herausposaunt, vielleicht noch sogar anderen ins Ohr und nicht der Person selbst? Judas selbst hat diese Worte Jesu nicht gehört. Und dann sieht er, wie Jesus diesen Bissen eintaucht und es ihm reicht. Dieser Bissen, den er eintaucht, ist im Orient damals in der Antike ein Zeichen gewesen des besonderen Zeichen der Zuneigung und Freundschaft. Allein, dass man zusammensitzt und isst, ist schon ein großes Zeichen der Zugehörigkeit und der Freundschaft. Und Allein, dass jemand dabei sitzt, der ihn verraten wird, aber an seinem Tisch sitzt und mit ihm isst, ist eigentlich eine Schande für sich. Und jetzt weiß Jesus, dass es Judas ist, und er nimmt diesen Bissen und reicht ihm als Zeichen der größten Geste der Zuneigung, der Zugehörigkeit und Zeichen und der Zeichen der Liebe. Und reicht es ihm. Und was Jesus damit eigentlich dem Judas nonverbal sagt, ist: Kehre um, tu es nicht. Ich reiche dir noch einmal die Möglichkeit, wahrhaftig Ja zu mir sagen, zu mir zu sagen. Noch einmal reiche ich dir die Möglichkeit, ich reiche dir meine Liebe, die du ergreifen kannst. Ich habe dich nicht verraten. Ich habe deinen Namen nicht ausgesprochen. Ich begegne dir mit Liebe, obwohl ich weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Stellvertretend später wissen wir, dass dieser Leib, den er geteilt hat an diesem Abend, ja ein Sinnbild ist, stellvertretend für seinen Leib. Theologisch gesprochen, in der Rückschau kann man sagen, dass Jesus hier seinen gebrochenen Leib anbietet, sich selbst ihm anbietet und sagt: Nehme mich an. Ich gebe dir noch einmal diesen letzten Moment, diese letzte Möglichkeit der Annahme. Wenn du mich über die letzten 3 Jahre nicht angenommen hast, nehme mich an. Werde rein in deinem Herzen, was auch immer da ist. Und Judas nimmt diesen Bissen, aber nicht mit einem reinen Herzen, sondern mit Hass in seinem Herzen, was auch immer da gewesen ist, was auch immer ihn da getrieben hat. Was für ein Verrat in diesem Moment. Und Jesus spürt das und sieht das. Sieht, dass er tatsächlich nicht angenommen hat, obwohl er diesen Bissen in den Mund genommen hat. Was für eine Schande. Was für ein Verrat an seinem Meister. Und dieses Ganze passiert nur zwischen den beiden. Und Johannes wusste es in dem Moment. Und dann sagt er zu ihm, weil er sieht, dass sich Judas nicht bekehrt hat, dass Judas ihn nicht angenommen hat, dann sagt er zu ihm jetzt: Dann tu es. Du hast mir gezeigt, für was du dich entschieden hast. Dann tu es schnell. Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Tu es. Und dann endet Johannes diesen Vers, Vers 30. Als nun jener diesen Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Und dann endet Johannes diesen Gedanken mit dem Satz: Es war aber Nacht. Und dies sagte er nicht, um uns die Information zu geben, zu welcher Tageszeit es passierte. Das Abendmahl, das Abendessen findet statt am Abend, das weiß man. Johannes malt eher noch einmal und zeigt uns sinnbildlich auf, was hier passiert ist. Dass es um Judas herum Nacht geworden ist. Johannes spricht sehr stark davon, dass Jesus eben der Heiland ist in seinem Evangelium, dass er das Licht der Welt ist. Wie wir vorhin gehört haben, ich bin das Licht der Welt. Und hier traf Judas die Entscheidung, mit dieser Entscheidung wurde es Nacht in seinem Herzen. Schön dargestellt mit diesem letzten Satz hier. Judas steht seitdem her stellvertretend für all diejenigen Menschen in der Welt, die Jesus nicht lieben wollen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen, die Nein zu Jesus sagen. Und ist es nicht interessant, wie Jesus selbst eben solch einem Menschen, der Nein zu ihm sagt, wie er ihm begegnet? Dass er bis zum Letzten immer dafür kämpfen wird, wie es heißt, Liebe erträgt alles. Er bis zum Letzten hin kämpfen wird, dass und nicht aufhören wird zu buhlen um die Liebe eines jeden einzelnen Menschen. Unabhängig davon, wie bewusst du auch Nein zu ihm sagst in irgendeinem Moment deines Lebens. Eine tröstende Botschaft auch für jeden von uns, die zwar sicherlich vermehrt hier Ja zu ihm sagen, aber auch unser Leben sieht aus wie eine Achterbahnfahrt. Wir haben Höhen und wir haben Tiefen. Was für eine tröstende und hoffnungsvolle Botschaft zu wissen, dass Jesus nie aufhört, uns sein Brot, sein Stück Brot anzubieten. Seine Liebe und sein Zugehörigkeitssymbol, seine Annahme uns anzubieten. Und so kämpft er um jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und er möchte diesen Kampf mit uns kämpfen. Dass er sagt, geht hinaus und verkündigt das Evangelium und erzählt den Menschen eben von mir, von demjenigen, der wie ein Löwe umhergeht, um für jeden Menschen zu kämpfen, weil er einen jeden gewinnen möchte, weil er einen jeden so sehr liebt. Ich habe ganz bewusst noch die Verse 34 und 35 gelesen und hier neige ich mich schon zum dem Ende der Predigt zu. Die Verse 34 und 35, wo es heißt, liebt einander, damit die Welt erkennt, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, ist bei mir, ich weiß nicht, wie es in eurer Bibel ist, ganz farbig und dick markiert. Weil es so eine zentrale Aussage Jesu ist, sein letztes Gebot, das er mit aufgibt. Etwas, was wir so oft zitieren. Interessant finde ich das, dass diese Aussage eingebettet ist in dem Kontext dieses Abends. Und er eigentlich seinen Jüngern sagt, schaut her, wie ich gerade mit Judas umgegangen bin. Das ist Liebe. So geht man um, wenn man liebt mit seinen Mitmenschen. Und dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit die Welt erkennt, dass ihr meine Jünger seid. Nicht damit ihr euch liebt, einander, die ihr euch liebt, sondern damit ihr wirklich Liebe habt, auch für denjenigen in eurer Mitte, der es eigentlich ganz böse und schlecht mit euch meint. Dass ihr eben diesen Menschen nicht mit irgendwas begegnet, sondern mit Liebe begegnet. So wie ich es gerade getan habe mit Judas. Dieses Gebot gebe ich euch mit. Habt diese Stärke und diese Größe in euch. Mal zurückblättern in Vers 20. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Ich interpretiere diesen Text so, dass er sagt, ich sende euch den Geist Gottes, damit ihr diese Stärke habt. Ich sende euch den Geist Gottes, damit ihr überhaupt mich aufnehmen könnt. Aber wenn ihr den Geist Gottes in eurem Herzen habt, dann habt auch die Courage in euch, den zu lieben, der euch mit Hass begegnet. All das, was hier in diesem Abend passierte, mündet in dem Gebot der Liebe. Er ist sozusagen der Maßstab dieses Gebots. Und zum Abschluss möchte ich noch die Verse 31 und 32 lesen. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen, in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Jesus ist in Gott verherrlicht in diesem so heftigen Moment der Schwachheit. In so einem äußerlichen, nach dem äußerlichen Eindruck, ein Moment der Niederlage. Hier geschieht die Verherrlichung Jesu. Und wenn Jesus verherrlicht ist, ist auch Gott verherrlicht. Im Leiden und Tod, in der scheinbaren Schwachheit. Jesus weiß, dass er leiden wird, und zwar sehr bald schon. Und er leidet auch jetzt schon, weil er gerade verraten wurde. Und weil er weiß, was auch Petrus gleich tun wird. Und er weiß, dass er demnächst sterben wird und leiden wird, und das tut er freiwillig für uns. Und obwohl er das weiß, spricht er davon, wie Gott verherrlicht ist. Wie Gott damit verherrlicht wird. Und er nimmt eher diese Verherrlichung und die Perspektive auf Gott hin und sagt, lass uns darüber reden, wie Gott verherrlicht wird, anstatt über mein Leiden zu reden. Aber wenn mein Leiden dazu beitragen sollte, dass Gott verherrlicht wird, dann sei es so. Denn er weiß, dass sein Leiden sein Erlösungswerk für uns ist. Dass er das für uns getan hat, weil er uns so sehr liebt. Und letztlich wurde Jesus verherrlicht, weil er Gott gehorchte. So simpel ist das. Wenn mich jemand fragt, was ist der Kern des Evangeliums, dann ist es, gib die Ehre Gott allein und bete ihn an. Und bete ihn dafür an, dass er für uns gestorben ist. Bete ihn an, dass er uns errettet hat. Bete ihn an und gehorche ihm und folge seinem Wort. Ihr Lieben, ich hoffe, dass dass uns diese Geschichte durch die heutige Predigt ein Stück weit näher getragen wurde und dass sie uns Mut macht, dass sie uns stärkt, von innen heraus zu sehen, wie unser Gott ist. Und nun bin ich froh und dankbar, dass wir gemeinsam jetzt das Abendmahl feiern werden. Wir hören jetzt gleich die Einsetzungsworte. Davor kommt nochmal Gudrun nach oben. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Gottes Segen uns allen. Amen.